Und zack, da sind wir wieder mit dem Stunde Null Podcast und in der üblichen, in Anführungsstrichen, alten Besetzung. Ja,
Henning und Wilbert sind auch da. Und es ist auch immer noch Stunde Null.
Immer mehr.
Wir kommen der Stunde Null immer näher.
Bevor wir abschweifen.
Also wichtig in diesen Zeiten sind ja auch Rituale. Also auch Dinge, an denen man sich festhalten kann, wie ich finde.
Und wie so eine Flasche.
Wie so eine Flasche, an der man sich auch festhalten kann, ja. Das tun wahrscheinlich mehr Leute derzeit, aber da kommen wir ja gleich zu.
Es fängt gut an. Es kann nur grandios werden.
Ich würde jetzt gerne diesen Wein nochmal vorlesen. Das ist der Masso Antico und ein Negro Amaro. Aha. Negro Amaro.
Das ist eine alte Sorte.
Eine alte Sorte und dieser Wein hat 2021 als Geburtsjahr hinten draufstehen. Und ich glaube, wir fanden alle, dass er ganz gut schmeckt.
Der ist rund. Sehr bekömmlich.
Glaube, wir können
absolut. Cheers.
Jo. Genau, dann haben wir darüber gesprochen. Sehr gut. Heute unser Thema, dem Wetter angeglichen. Melancholie. Melancholie haben wir schon mal vorskizziert. Wir wissen, hinten raus wird es immer was ganz anderes. Aber wir fühlen uns heute alle ein bisschen melancholisch. Der Himmel weint und wir...
Dazu muss man sagen, wir sitzen in Hamburg und es hat, glaube ich, seit gefühlt, nicht nur gefühlt, sondern faktisch seit 21 Stunden nicht aufgehört zu regnen.
Gefühlt, ja, es hat immer Pausen gegeben, aber heute hatten wir ja auch Starkregen. Heute ist der 31. Juli, muss man dazu sagen. Wir
16
heute,
Grad.
Genau, wir hatten 16 Grad und Starkregen, was natürlich...
Halb Europa brennt und Hamburg ertrinkt.
Ja. Naja, ne, aber wir trinken werden, weiß ich noch
nicht. Wir gucken mal. Aber Juli war ja zuletzt hier im Norden häufiger eher so der neue April vom Wetter her. Ne? Man weiß ja nie, so was am nächsten Tag kommt. Mal scheint die Sonne, mal regnet das, mal hagelt das.
Wie auch der Herbst immer. Ist, glaube ich, immer trocken. Ne?
Und im August wird es auch schön. Also
der ist ja...
Der fängt ja bald an. Morgen.
Gut, aber wir haben jetzt ja das Thema skizziert. Wie füllen wir das denn jetzt auf? Melancholie, die Freude am Traurigsein.
Ist das die Definition von Melancholie für dich?
Freude, nur für mich, habe ich mal irgendwo gehört, fand ich ganz schön.
Ich finde sie auch nicht schlecht, muss ich sagen.
Ich finde sie schön, ja. Weil Melancholie eigentlich nicht so leicht, was heißt positiv konnotiert ist, aber es hat etwas von, ich gebe mich dem hin, ich ziehe vielleicht auch Kraft daraus, also ich erliege der Traurigkeit, aber ich ziehe doch was irgendwie daraus.
Hat auch was von Prokrastination irgendwo, ne?
Melancholie. Ja.
So. Mal einfach wie so eine Tomate in der Ecke liegen und nichts machen und einfach nur vorsichtig.
Und ist vielleicht die, Tomate. Neben den Ritualen, an denen wir uns festhalten, ist es vielleicht die einzige Freude, die wir noch haben, ne?
Ja, ich denke, dass wir, also mit den Ritualen, das finde ich schon wichtig, weil es sind auch Fixpunkte im Leben. Und das hilft schon bei einem oder anderen Situation. Auf der anderen Seite.
Habt ihr Rituale?
Na, wir haben ja schon mal eins hier allein mit dem Wein vorlesen.
Ja, stimmt, stimmt.
Also ich meine, das ist ja schon eins.
Aber habt ihr persönlich für euch Rituale, die irgendwie...
Ich habe nicht drüber nachgedacht. Hat man Rituale?
Routine. Ich versuche Routinen einzuhalten, zum Beispiel beim Sport machen oder so.
So Zähne putzen.
Und Zähne putzen, genau. Und ja, und so anderen Dingen, die so
sich passieren.
Täglich frische Socken. Es läuft hier heute.
Nein, aber also ernst, ich glaube, es ist so eine Routine.
Nicht jede wiederholte Tätigkeit ist eine Routine.
Nein, aber Dinge, die zu an bestimmten Tagen, zu bestimmten Zeit stattfinden, die geben einem auch eine gewisse Routine und geben auch einen gewissen Halt. Ich glaube, das ist ganz wichtig.
Hast du welche, Olli?
Ich habe viele. Ich habe ganz viele Routinen.
Bewusst oder unbewusst?
Beides, glaube ich. Also ich glaube, ich prokrastiniere ganz gern mal. Ich brauche das manchmal, so ich glaube, um sich selber zu sortieren. Weil es gibt ja so Leute, die denken, sie müssen immer so arbeiten, sobald es irgendwie Gong macht, irgendwie 9 Uhr oder so, und dann müssen sie funktionieren. Und ich sehe das manchmal ein bisschen anders, also ohne dass das jetzt einer falsch verstehen soll, aber ich finde es ganz wichtig, dass man sich mal kurz auch manchmal Zeit nimmt, Themen zu durchdenken. Ich finde, das passiert heute viel zu selten, dass Leute wirklich mal sich Zeit nehmen, ein Thema zu reflektieren und zu durchdenken.
Mhm. Ja, das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Aber die Frage ist natürlich Prokrastination. Ich bemerke das ja auch und ich finde das auch wichtig. Aber sind es denn immer Zeiten, in denen man tatsächlich auch die Ruhe hat, nochmal über Dinge nachzudenken? Ich würde das zumindest teilweise bejahen, aber ich kenne auch Zeiten, wo man sich aber wirklich nur ablenkt. Also wenn man zum Beispiel, du hast doch neulich von diesem Spiel gesprochen in unserem letzten...
Starfield ist noch nicht, aus, Starfield, ist noch nicht raus.
Aber ich würde mal sagen, hast du dann dabei noch Zeit auch zu reflektieren bei sowas, bei solcher Tätigkeit?
Und das hast du ja ab, da bist du ja praktisch jemand anders. Also da bist du ja, klüpfst du ja in die Rolle eines Charakters.
Ist es eigentlich schön, Olli, jemand anderes zu sein?
Das weiß ich noch nicht, weil das Spiel noch nicht draußen ist. Es kommt drauf an. Also ich war früher echt gerne Super Mario.
Das erinnert mich an, wer bin ich und wenn ja, wie viele?
Ich hatte immer so 4, 5 Leben am Anfang. Ja.
Aber ich finde das interessant mit dieser Routine und das bringt mich zu der protestantischen Arbeitsethik. Ich habe neulich irgendwie einen kurzen Bericht oder ein Statement dazu gelesen und sinngemäß, wir müssen irgendwie lernen, nicht mehr dieser protestantischen Arbeitsethik zu folgen.
Aber definiere protestantische Arbeitsethik.
Naja, dass wir sozusagen Erfüllung in der Arbeit finden, dass wir sehr pflichtbewusst, sehr verantwortungsbewusst der Arbeit nachgehen, was ja im Prinzip auch was sehr, sehr Schönes ist, was, ja, glaube ich, auch wirtschaftlichen sagen. Erfolg erklärt, vielleicht sogar ein Teil des Glücks. Also ich glaube, dass das auch glücklich machen kann.
Das glaube ich auch. Kommt doch an, was du tust. Aber
womöglich müssen wir auch lernen, sozusagen Dinge zu reflektieren, loszulassen.
Ja.
Das gehört irgendwie auch schon dazu. Und manchmal denke ich, wir haben qua Erziehung irgendwie können wir das nicht? Haben wir das so ein bisschen verlernt? Und das ist jetzt irgendwie ein interessanter Zusammenhang, ne? Irgendwie
das hat aber
protestantische
auch
Arbeitsethik,
ja, aber ich und Melancholie. Das ist insofern richtig, weil sich natürlich auch die Bedingungen verändern. Die protestantische Arbeitsethik ist ja nun schon ein bisschen älter. Die ist ja nicht irgendwie in den letzten 20 Jahren erdacht worden, sondern eher vor 200 oder 300 Jahren oder überhaupt in dem Zeitraum. Wir haben ja jetzt komplett andere Bedingungen und wir haben ja auch eine ganz andere Situation von Wohlstand und Überfluss tatsächlich auch in unseren Gesellschaften. Und wir müssen ja auch lernen, damit umzugehen. Und das Wichtigste, und ich glaube, deshalb ist der Begriff Balance so schön und auch so wichtig geworden, ist natürlich, dass wir diese beiden Extreme miteinander verbinden können, dass wir immer noch die Freude haben an der Arbeit. Also was man ja immer wieder beobachtet, ist, wenn Leute pensioniert werden, dann fallen die zusammen. Und sterben innerhalb kürzester Zeit, während sie noch gebraucht werden und etwas tun, wo sie das Gefühl haben, auch was Sinnvolles zu machen, sie meistens fitter bleiben. Also zumindest ist das so ein Eindruck, der natürlich auch durch einige Untersuchungen sicherlich nicht unbestätigt ist, aber das ist mir auch, habe ich auch viel selbst erlebt bei Menschen. Mhm. Insofern, ich finde schon, dass diese, also Routinen und auch Arbeit und Aufgaben sind kein Hindernis, um glücklich zu sein, im Gegenteil. Sie sind wahrscheinlich etwas, was das auch ein bisschen stärker befeuert.
Ja, das hat ja auch was mit, so ein Begriff ist ja, der sich jüngst in den letzten Jahren eingeschlichen hat, das ist das Thema Purpose, ja, meine Berufung.
Ja,
im weitesten
passt da rein, ja.
Ja, also was ist die Absicht, beziehungsweise meine Berufung. Und es widerspricht ja einer Berufung, einem Purpose, zu pensionieren, also irgendwo. Ja, dass ich einfach sage, okay, ist der Purpose erfüllt? Nein, aber ich höre es ja trotzdem auf. So, also deswegen ist es ja eigentlich gefühlt das Höchste, was man erreichen kann im Arbeitsleben, dass man irgendwas hat, mit dem man sich voll identifiziert, mit einer Idee, für die man arbeitet, für die man sich einsetzt, ja, und die versucht zu realisieren für sich und die Generation danach.
Genau, durchaus auch für sich. Also es ist nicht unbedingt der Weltfrieden, den man rettet oder das Weltklima und so weiter, sondern Purpose, finde ich, kann man
sehr breit definieren. Die besten Kabelbinder der Welt bauen.
Ja.
Ja.
Zum Beispiel.
Ja.
Ja. Purpose geht ja schon in deiner eigenen Community los. Und ich finde, da ist mir ein Statement eines auch älteren Mannes, der war um die 70, allerdings noch sehr aktiv und auch also im Finanzwesen nicht ganz unerfolgreich sicherlich. Aber der hatte mal gesagt, dass so Purpose bei ihm auch ganz viel, also auch den er so gelernt hat jetzt mit seinem Alter und auch mit seinen Erlebnissen. Er war übrigens auch ein Burner und hat das auch in dem Zusammenhang mal geäußert.
Burner ist jemand, der zum Burning Man geht, für unsere Zuschauer, Zuhörer.
Hey, ein paar die Kameras ausmachen, ich habe mich auch nicht gekannt. Okay, aber der hatte eben gesagt, dass diese Dedication auch sich wandelt und er eben ein besserer Mensch in seiner Community geworden ist, dass er einfach auch mehr in seinem Umfeld bewirkt Positives oder etwas, das vielleicht auch freudestiftend ist oder was auch immer. Und das fand ich sehr interessant, weil der hatte zwar durchaus, glaube ich, noch seinen Business Purpose am Dings, aber der hat so eine Art von Transformation auch erlebt. Und das fand ich, das ist, glaube ich, ganz wichtig, weil wenn Leute pensioniert werden, ist es ja oft so, dass sie gar nicht darüber nachgedacht haben, was passiert denn, was will ich denn noch machen, was ist denn mein Purpose in der Zukunft, wenn ich diesen Purpose meiner Arbeit oder wenn ich den wirklich so geliebt habe und wenn ich den nicht mehr habe. Ich glaube, das haben viele Leute, tun das nicht.
Dann fällst du in so ein Loch, ne? Also das ist das Schöne, wenn man Entrepreneur ist, kannst du so lange arbeiten, wie du willst. Wahrscheinlich arbeiten die meisten eher länger als kürzer. Ja, aber...
Das ist aber ein interessanter Gedanke. Ist das eine Art von Betäubung, dass man irgendwie sagt, ich arbeite, um nicht drüber nachzudenken, was eigentlich mein Leben, meine Existenz ist? Ist das so eine Flucht auch manchmal?
Ich glaube schon. Also ich glaube, tatsächlich ist es ja so, dass ich glaube, das ist so ein Thema, das haben vielleicht auch, ohne selber einer zu sein, also so Erben. So, wenn ich jetzt eine Firma, also wenn ich praktisch in zweiter, dritter Generation irgendwo in ein Framework reingeboren werde, also in eine bestehende Firma, die gut oder mittelgut oder however irgendwie läuft, wo praktisch eine Generation lange Erwartungshaltung auf mich zurückschaut, irgendwie dieses Ding weiterzuführen, koste es, was es wolle. Also, dass ich mich praktisch in diese Schablone gezwungen fühle, praktisch mein Soll, der mir irgendwo per Geburt zugedacht ist, zu erfüllen. Ich glaube, das ist schwierig. Das ist echt schwierig.
Aber erodieren diese Frameworks nicht mehr und mehr, weil eben auch diese Nachfolger vielleicht entweder nicht da sind oder es dann doch von irgendeinem Finanzkonzern übernommen wird, was wir ja auch viel sehen. Die Konzentration von Macht auf einzelne Firmen ist ja also enorm geworden. Also das wirst du wahrscheinlich besser überblicken können als ich, Henning. Aber ich habe schon das Gefühl, dass die meisten dann eben entweder von chinesischen Unternehmen aufgekauft werden. Das haben wir ja auch schon erlebt.
Konsolidiert sich ja irgendwo alles sicher.
Ja, aber wenn das alles von anderen, von irgendwelchen multinationalen Unternehmen gesteuert wird, ist das natürlich auch ein Thema, was es nicht einfacher macht. Jetzt machen wir mal einen Riesensprung, sorry, aber fiel mir gerade so ein.
Ja, aber es ist ja weiter so, dass Mittelständler, sag ich mal, ja, Deutschland ist ein Mittelstandsland, dass da tatsächlich in Generation X Inhaber geführte Unternehmensmodelle unterwegs sind, ja. Und ich glaube, es gibt immer noch viele, die sagen, ich möchte die Tradition fortführen und nicht das schwarze Schaf sein, was praktisch die jahrhundertealte Tradition verkauft hat. Da gibt es, glaube ich, immer noch genug Leute, die da entsprechend committed sind. Also zumindest kenne ich genügend.
Schön.
Also nicht immer. Ne?
Also naja, das ist dann die Frage. Also wenn es zu deinem persönlichen Glück beiträgt und wenn du das sozusagen auch in deinem, also wenn das dein Leben ist und du das auch mit Freude leben kannst, dann ist es ja gut. Und wenn nicht, dann wirst du es wahrscheinlich entweder gezwungen tun, dann bist du aber nicht gut, weil dann wirst du irgendwie darunter leiden, oder du wirst es eben aufgeben und dann doch entweder einem Familienmitglied übergeben oder verkaufen, oder?
Habt ihr... ja, nein, ich muss drüber nachdenken, aber habt ihr den Eindruck, weil wir über Melancholie reden, dass die jetzige Generation, die sozusagen viel über Purpose und so weiter nachdenkt, dass die glücklicher ist. Gut, glücklich sein hat nichts mit Melancholie zu tun, aber dass die irgendwie weniger melancholisch ist? Oder was ist das eigentlich für eine Eigenschaft, melancholisch? Also, oder ist es eine Fähigkeit vielleicht, oder ist es ein Gefühl? Was ist es eigentlich?
Aber es hat was mit Reflexion auch zu tun. Ne? Also Melancholie, ich muss ja irgendwie reflektieren, worüber ich traurig bin. Also ich habe ja in einem Zustand der Melancholie und ich bin dann irgendwie, also wenn ich dann genau nichts denke, in dem Moment einfach nur stumpf traurig bin, dann, wenn ich mich daran ergötzen soll in irgendeiner Form, also
du meinst ja die Freude.
Die Freude am Traurigsein, ja,
ja ganz
dann musst du ja in irgendeiner Art und Weise reflektieren können. Meinetwegen ist jemand von uns gegangen, ja, da kann man ja melancholisch sein, aber man erinnert sich zurück an die schönen Momente.
Das ist wichtig. Ich glaube, das ist auch das, was Melancholie vielleicht noch deutlicher beschreibt. Es ist ja eigentlich auch eine Zeitspule, die zurückläuft. Du erinnerst dich eben an schöne Momente. Du vergleichst plötzlich den Jetzt-Zustand mit dem Zustand, den du auch schon erlebt hast. Also einen 31. Juli voller Sonne und 30 Grad und guter Laune und kein Krieg und keine KI und nichts. Das hast du ja alles noch erlebt. Und jetzt bist du eben bei Regen mit Krieg und naja, den anderen Dingen, die ich gerade aufgezählt habe, konfrontiert. Insofern, also Melancholie hatte für mich auch mal so einen Zeitfaktor. Das ist immer so eine Erinnerung an bessere Zeiten. So würde ich, hätte ich das jetzt spontan definiert. Obwohl ich
an
das
andere Zeiten, echt nicht.
Schön finde.
Also, weiß ich nicht, keine Ahnung. Wenn man so, weiß ich nicht, an die verstorbene Omi denkt oder wie auch immer und denkt, oh Mensch, das war irgendwie auch ganz schön. Man hatte irgendwie,
du erinnerst dich an schöne Zeiten.
Ja, genau. Ihr. Aber das heißt ja nicht, dass zwangsläufig besser oder schlechter ist, ja, ohne Wertung. Das ist einfach, du denkst einfach an was vergangen ist.
Damit kommt die Freude wieder mehr zu.
Ne? Was vielleicht in der Form auch nicht wiederbelebt werden kann. So, weil du einfach weißt, das ist vergangen, das ist praktisch wie eine Rose verwolken, aber es war eine schöne Rose.
Aber in deiner Erinnerung ist es immer noch vorhanden.
Genau.
Und das ist ja das Schöne.
Genau.
Das finde ich ganz, da kommt, also das ist echt treffend mit diesem Freude an der Traurigkeit, weil das natürlich das auch impliziert. Du guckst zurück, klar, du weißt, es ist vergangen, aber du hast es immer noch und du kannst darauf zurückschauen und du hast diese Gefühle und diese bestimmten Bilder und auch vielleicht bestimmte Gerüche oder auch Klänge im Kopf, die du dann immer wieder damit auch, die dann immer damit positiv aufgeladen werden oder dich positiv aufladen können. Mhm. Also insofern ist das ist spannend, weil ich habe nie über diese Freude, das habe ich noch nie gehört. Ich finde den super, die Definition.
So eine Art Seelenreinigung vielleicht, ne? Also das ist so ein, sag ich mal, irgendwie, man spült die Seele irgendwie durch, ne? Und das braucht irgendwie, ja, also
es ist ja nicht nur immer, letzte Folge, Wilbert, hast du gesagt, Déjà-vu. Aber manchmal sind es auch Gerüche und Eindrücke, wo man einfach eine Erinnerung hochkommt. Ja?
Das ist ja. Das riecht hier wie im Badezimmer bei meiner Großmutter. Das habe ich manchmal in Hotels. Die hatte auch diese Fichten-Ozon-Seife.
Okay. Ich dachte jetzt an was anderes, aber gut.
Ja, aber ist schon so. Dann habe ich das ja auch bildlich vor Augen in dem Moment.
Ne? Manchmal hat man ja auch digitale Melancholie, weißt du, noch damals, als man noch E-Mails selber geschrieben hat.
Oh, da erinnere ich mich auch noch dran. Ja, das war schön.
Heute macht ChatGPT das alles vor allem.
Ja. Ja, und die Kurve machen wir jetzt aber heute mal nicht. Er hat es schon wieder gesagt.
Okay, gehst mal 5 Euro ins Phrasenschwein.
Lass doch mal ganz kurz weiterfragen. Meinst du, dass ChatGPT Melancholie verstehen kann? Oder ausdrücken? Ausdrücken wahrscheinlich schon, aber.
Ich glaube, du kannst mit ChatGPT darüber chatten.
Vielleicht sollten wir das nochmal.
Aber ChatGPT ist auch noch leicht beeinflussbar.
Noch.
Ja, ist noch gut. Nicht so richtig fact-based an der einen oder anderen Stelle.
Also ich kann sagen, dass ich zum Beispiel, ist mir aufgefallen, dass wir heute weniger spontan sind. Oder, also ich bin eigentlich jemand, ich habe Spontanität sehr gerne. Also wenn du mich um 6 anrufst und sagst, hey, wollen wir um 7 was essen gehen, dann ist die Chance ganz groß. Ja, geil, super. Oder bist du gerade da, kann ich rumkommen. Also nur früher hast du gar nicht angerufen, weil du hattest gar kein Telefon. Du bist einfach irgendwo hingegangen, hast geklingelt. Und dann war entweder, ach, hatte ich jetzt eigentlich, ach, warum eigentlich nicht? Und plötzlich wurde ein Event kreiert, was gar nicht so geplant war, aber was sich eben ergeben hat. Und das vermisse ich, also da habe ich durchaus eine gewisse Melancholie, wenn ich darüber nachdenke, wie schön das immer war, dass du einfach irgendwo, Mensch, hier, ach ja, Mensch, hier, da ist ja der Olli, da klingel ich jetzt mal gucken. Ja, aber, und das war auch völlig okay, weil du konntest ja sagen, nö, ich kann jetzt
noch,
nicht.
Habt ihr noch eine Vorstellung, wie das früher gewesen ist? Also, Wilbert hat es vielleicht noch in Zügen miterlebt, aber dass man...
Wie, du kennst das nicht mehr? Du hast
Telefon immer verabredet und getroffen, wenn ich arbeite, ja, und nicht die Leute erreiche per E-Mail oder Telefon oder Brief, also dann muss ich ja tatsächlich Telegramm oder Briefe schreiben, ja.
Und Telefon, Brief, Telefax.
Ja.
Das würde ich schon noch mit reinnehmen. Ne? So weit wollen wir nicht zurückgehen. Das war selbst da noch.
Aber du musstest die Leute ja schon erreichen. Wenn die nicht am Platz waren, blöd. So, gab ja auch keinen, also Anrufbeantworter kam erst später.
Die gab es auch schon.
Ach, manchmal. Also ich kann mich da gut daran erinnern. Also wenn wir zum Beispiel irgendwie eine Stunde weniger, also eine Stunde ausgefallen ist und wirklich, ich war Fahrschüler, bin dann nach Hause gefahren und dann, meine Mutter wusste nicht, dass wir irgendwie früher da sind. Dann gab es eine Telefonzelle, dann hatten wir irgendwie, das kostet, glaube ich, 30. einen Anruf 30 20, oder 20.
Du wolltest immer 20.
Ja, 20, dann 30.
Fällig, ja.
Und irgendwann hatte man irgendwie das Geld blieb, glaube ich, auch dann, Nee, das kam wieder raus, ne, wenn man keine Verbindung hatte.
Ich kann es dir nicht sagen. Das weiß ich nicht mehr.
Aber jedenfalls weiß ich, dass das irgendwie, ja, das war.
Ja, die Telefonzelle. Hätte natürlich noch vorher in die Telefonzelle gehen können und bei den Leuten anrufen, bevor man klingelt. Aber das hat man gar nicht gemacht. Auf die Idee ist man gar nicht gekommen. Die 20 Pfennig waren ja heilig, die hatte man immer in der Tasche.
Du konntest damit aber noch in die Telefonzelle gehen und dann im Telefonbuch Adressen rauskriegen.
Ja, du konntest das.
Es war nicht DSVGO-konform.
Wollte ich gerade mal sagen.
Also ich meine, da lag aber es war sehr hilfreich. Dein Name, wenn du wissen wolltest, wer wo wohnte.
Das, genau. Ich wollte eigentlich zu dem Herrn. Aha, genau.
Ja, da hast du regelmäßig noch ein Telefonbuch mit der Post gekriegt. Ne? Dann gab es so einen Wälzer.
Ja. Ja, es gab diese Karten und du musstest sie
dann abholen. Das örtliche und es gab den groß, die...
Haben die noch gebracht am Anfang? Kann sein, ja. Aber ich erinnere mich, dass man so Karten...
Guck mal, jetzt sind wir bei Nostalgie. Und wenn wir gleich, wenn wir das richtig traurig finden, dann wird Melancholie draus.
Ah, okay.
Obwohl ich kriege immer so einen nostalgischen Moment, wenn ich an so einer Telefonzelle vorbeigehe.
Oh, jetzt haben wir diese ganz große, schöne Begriffsunschärfe zwischen Nostalgie und Melancholie. Ein bisschen so.
Ja, nostalgisch ist so,
stimmt. Das ist ja auch der wehmütige Rückblick in die Vergangenheit, oder?
Ja.
Insofern ist das schon eng beieinander.
Ich bin nostalgisch. Wehmut ist wahrscheinlich das Wort, was beides verbindet. Ne? Das kann ich mir schon vorstellen.
Vielleicht, ja. Wehmut.
Ich bin nostalgisch und ich bin melancholisch. Melancholisch, ich glaube, ich stärker. Ja, nostalgisch ist, glaube ich, so ein Moment, ist so ein Gefühl. Melancholie ist tatsächlich eine Stimmung.
Sehnsucht.
Wo kommt denn das? Das ist griechisch, oder? Melancholie, was heißt das denn im Wortstamm? Und gibt es nicht eigentlich ein Bild von Dürer? Melancholie?
Also, der Begriff ist bestimmt älter als Dürer, schätze ich.
Man google.
Ja, definitiv. Aber ich glaube, es gibt ein Bild von Dürer. Mit dem Titel Melancholie.
Und was ist darauf abgebildet? Weißt du das?
Nee, weiß ich nicht.
Das ist spannend.
Aber schön, dass du es sagst. Ja.
Also dieses, ich finde ja das sowieso immer erfrischend, dieses, das ist vor allem bei mir sehr ausgeprägt, dieses allgemeine Halbwissen. Finde ich super. Und ein bisschen, habe ich schon mal irgendwas gehört? Warte mal, vielleicht kann ich was Schlaues
zu sagen. Ich hau einfach mal einen Namen in die Waagschale.
Sag mal das Bild.
Gibt es tatsächlich Melancholica 1?
Ja.
Von Albrecht Dürer und das ist, glaube ich, ein Kupferstich oder so.
Sieht Kupferstich, das genau.
Und? Was zeigt es?
Jetzt versuche ich
Menschen,
sieht nicht so richtig mehr. Sieht er wütend und genervte Engel.
Ah. Das ist ja auch interessant.
Okay.
Na gut, mit einem Handy über 20 Meter ist schwierig, aber.
Ja. Sieht er so ein bisschen bockiger. So ein bockiger Engel. Bockige Engel.
Ja. Okay.
Der ist nicht so in die Ferne schweifen, nicht so neutraler Gesichtsausdruck.
Aber Engel ist ja bockig. Positiv und bockig ist dann, das ist dann wieder deine Freude am Traurigsein.
Okay.
Ja, ich bin auch er ist ja der Auslöser.
Ich bin ja in dem Fall jetzt auch melancholisch, weil der Wein schon wieder leer ist. Ja, ich erinnere mich an früher, als ich noch ein gefülltes Glas hatte.
Ja, meinst du nicht ganz leer? Ich werde mal einen Schluck machen, Melancholie zu dämpfen. Heute an diesem Herbsttag ereilt hat. Also ernsthaft, also wenn ich die Flüsse auf den Straßen gesehen habe, habe ich mich schon ein bisschen erschrocken.
Aber es gehört dazu, oder? Man darf das nicht verdrängen. Also wir haben ja die Neigung, der Tod ist ja sozusagen aus der Gesellschaft schon verdrängt.
Ja, zum Teil
zu Traurigkeit Recht und zum Teil zu Unrecht. Ist eigentlich nicht mehr präsent. Ich finde es wichtig, dass wir uns das erhalten. Ich finde es total wichtig.
Also das würde ich jetzt aber, warum ist Traurigkeit nicht präsent? Traurigkeit ist doch sehr präsent.
Ja, aber Melancholie, hat das nicht auch was mit Reflexion zu tun? Also wenn im Verhältnis zu Nostalgie. Nostalgisch kann ja jetzt ohne Wertung weder positiv noch negativ sein. Ich kann einen nostalgischen Moment haben, der total lustig ist. Ja, ey, das weißt du noch damals hier, als ich immer das Spiel gezockt habe. Mega, ne? So, aber Melancholie hat, glaube ich, was mit Reflexion zu tun. Ich denke nochmal, ich reflektiere
meine Position.
Aber ich denke, meine Denkrichtung, ist dann schon ein bisschen sehr in diese traurige, etwas herbstlichere Stimmung.
Ja.
Meinst du nicht?
Ja.
Mich erinnert das immer an Camus, der finde ich auch diese melancholische Stimmung. Albert Camus.
Dann hat er auch ein Bild gemalt.
Nee, der hat aber viele interessante. Das kann ich nicht, aber wie heißt denn die Pest beispielsweise hat er geschrieben.
Okay, ja, auf jeden Fall.
Er hat auch hier die Figur. Die den Stein hochrollt.
Ach so, Sisyphus.
Wir müssen uns Sisyphus als einen glücklichen Menschen vorstellen.
Das hat er geschrieben.
Und ja.
Albert Camus war ein französischer Schriftsteller.
Das passt ja gerade, was Sie sagten.
Und er hat den religiösen Existenzialismus, glaube ich, im Unterschied zu Sartre, der den, weiß ich nicht, aber nicht den religiösen Existenzialismus, sondern den materiellen, glaube ich, oder so. Keine Ahnung.
Jetzt kommst, ich habe ja gerade zugegeben, dass ich mit Halbwissen gespielt bin. Also mit den Sachen kannst du bei mir natürlich
ja, zwar aber bei mir ist es
große Augen machen, aber jetzt.
Der Fremde.
Der Fremde, genau.
Der Mythos von Sisyphos, die Pest.
Ja.
Der Fall. Ja, ja. Er hat viel geschrieben.
Hm. Genau. Und er beschreibt, glaube ich, irgendwie, ich glaube, es ist der Fremde, wie er sozusagen in einen kleinen Ort reist, sich auf die Beerdigung seiner Mutter vorbereitet, dann am Strand spazieren geht. Ich hoffe, ich bringe das nicht durcheinander. Und das ist auch so ein Gefühl der Melancholie. Und er beschreibt das aber auch als ein existenzialistisches als eine existenzialistische Erfahrung. Also du guckst auf dich, das ist wahrscheinlich also sozusagen diese Reflexion. Du guckst auf dich und merkst, dass du irgendwie natürlich Mensch bist, der existiert, aber irgendwie auch irgendwie alleine ist. Ne?
Okay.
In dieser Welt.
Und du kommst alleine und du gehst alleine.
Ja.
Also das ist schon sehr
melancholisch. Das könnte auch so eine Quelle von Melancholie sein, dass du dir in diesen Momenten bewusst wirst, dass du eigentlich neben dem geschäftigen Leben, was dich umgibt, dem Alltag, irgendwie auch eine tiefere Existenz hast.
Aber da ist doch die Frage, wie man damit umgeht. Ich meine, das ist ja alles schön und gut, aber wenn ich zum Beispiel Buddhisten sehe, die gehen ja noch, also beziehungsweise es gibt ja diese, ich glaube, die ist auch im Buddhismus verbreitet, diese Sache, dass du das Ding eigentlich nur passieren, weil du sie wahrnimmst, weil sie sonst nicht passieren. Du kennst diese Gleichnisse. Also wenn ich dann nicht irgendwo hinschaue, dann ist es nicht passiert, weil es für mich nicht passiert ist und damit eben auch...
Klingt wie Schrödingers Katze.
So ein bisschen, ja.
Ja.
Insofern. Und die kommen da gut mit klar. Also die kommen da sehr gut mit klar. Ich meine, ich kenne also die ganze Menge, die sind alle ziemlich happy so. Also zumindest mir so. Einige mehr und andere weniger.
Sie dringen dein Bewusstsein oder halt nicht. Ne? Ist das nicht so, dass du sie... internalisierst, wenn dein, ne, also, however. Ja, das wird hier sehr philosophisch heute.
Ich könnte, glaube ich, nie Buddhist sein, weil ich mich immer vor dem fragen Leben als würde,
Ameise fürchtest oder was, dem Folgeleben.
Ich würde mich immer fragen, was, ich verstehe diesen Seelenzustand, wenn das einer ist, also ich kenne den Buddhismus nicht so gut, ist ein Zustand des Friedens, der Selbstgenügsamkeit vielleicht. Vielleicht bin ich total falsch, aber korrigiert mich. Aber ich, das ist für mich eine Momentaufnahme, aber es ist für mich kann es keine dauerhafte Existenz sein.
Weil dir fehlt das Streben?
Ja, ja.
Du hast auch viel zu lange Haare für so einen guten Buddhisten.
Nein, das Stichwort wollte ich jetzt auch gar nicht. Also ich bin da auch nicht so bewandert. Mein Nachbar und ein guter Freund ist in einem buddhistischen Zirkel und boah, das ist alles fein. Also die haben Spaß, die singen und machen und haben halt da ihr Ding. Was immer hier oder daraus zieht, ich glaube, das ist auch wie bei allen Dingen, die Versprechen, die gemacht werden, sind für jeden unterschiedlich oder realisieren sich für jeden unterschiedlich oder für manche auch gar nicht und sie sind dann halt nur drin. Ich meine, wir leben in einem Land, das... als christlich gilt. Das heißt, die meisten Leute sind irgendwie fast automatisch in der Kirche und müssen dann austreten, so ungefähr. Also es ist schon ne? Mhm. So eine Thematik und viele machen sich ja nun auch nicht jetzt so einen Hut drauf, dass sie jetzt irgendwie, aber sie vergessen es ja auch.
Ich finde, sorry, das würde mir eine oder andere sicherlich krumm nehmen, aber für mich ist das immer so ein bisschen so ein Hobbyclub, Buddhistentum. Also die zwei, drei Buddhisten, die ich kenne, die sind halt so Zweckbuddhisten. So, ach, das ist irgendwie gut.
Was ist ein schöner Begriff?
Zweckbuddhisten.
Ne? Sowas wie Zweckoptimisten.
Ja, so nach dem Motto, ach, ich probiere das mal aus, als ob ich ein bisschen Geige lernen oder irgendwie Kung Fu mache oder so. Ich bin jetzt mal Buddhist. So, als ob ich im Sportverein bin.
Jetzt mal, da kann ich direkt die Kurve schlagen zu Routinen oder zu bestimmten Ritualen, weil es sind, die haben ja auch Rituale. Und wenn du an diesen Ritualen Spaß hast und sie dich irgendwie, sie dich bewegen, dann lass doch jedem machen, was er will. Ja,
aber also, ich glaube nicht, dass die Buddhisten sich das so gedacht haben.
Ach, keine Ahnung, ob das jetzt der wahre Buddhismus ist. Ich meine, wie geht's wahre Religion? Das fangen wir jetzt gar nicht drüber an, weil das ist ja überall anders. Und ich meine, wer ist denn der wahre Christ? Wer ist denn der wahre Muslim? Also das ist ja auch eigentlich für uns eigentlich gar kein Thema, weil wir in einer säkularisierten Gesellschaft leben und Religion leider ein schwieriges Thema ist in so einem Kontext. Klar, wissen wir. Überall.
Ja, wie gesagt, ich finde es, für mich ist das immer so ein bisschen Cherry-Picking. Ja. Dass man einfach sagt, okay, die sind irgendwie alle viel friedlicher und so weiter und so fort, aber wenn es hart auf hart kommt, sind sie dann doch irgendwie die Christen.
Richard Gere war auch Buddhist oder ist.
Lebt er noch?
Ich glaube schon. Folge ihm nicht. Also, vielleicht hat er einen Insta-Account, Olli.
Das müsstest du falschen.
Wahrscheinlich eher nicht.
Falschen. Richard Gere, wenn du uns zuhörst, melde dich bei Wilbert. Schreib mal, ob du einen Puls hast. Sonst wären wir sehr melancholisch, wenn du nicht mehr hast.
Oh Mann. Ah ja, hier, also Melancholie und Sinéad O'Connor ist ja gerade gestorben.
Oh ja.
Ich finde, die hat das wahnsinnig verkörpert. Sinéad O'Connor.
Ja.
Wer auch immer das ist.
Nothing compares. Nothing compares to you.
Siehst du, erkennt es. Okay, alles klar. Es.
Und ich finde, dieses Video und dieser Song.
Total, ja.
Also das wäre jetzt echt der Soundtrack für dieses Thema.
Stimmt das, dass ihr Sohn Suizid begangen hat?
Ich kann es dir nicht sagen, ich weiß es nicht. Sie ist ja auch nicht alt geworden.
Vor eineinhalb Jahren. Und
mit wie viel?
Vermute, dass sie jetzt auch Suizid begangen hat.
Möglich, mag sein. Ich habe das nicht verfolgt, ich habe es nur mitbekommen, weil es selbst in der
Zeit schon kam. Gewesen?
Und wie wo ich tatsächlich melancholisch wurde.
Nicht so alt, unter 60, glaube ich, ne?
Ja, Mitte 50.
54 oder so.
54, 55. Und wo ich melancholisch wurde, sie haben tatsächlich auch in den Nachrichten dann ein, zwei Ausschnitte aus dem Video gezeigt, was sensationell war damals. Ein sensationelles Video, es hat nur ihr Gesicht gezeigt. Und es war unglaublich, es hat dich so berührt.
Absolut.
Es hat dich so absolut mitgenommen.
Ja.
Das wäre auch so. Oder Tina Turner hatte ich auch so gedacht, Mann, ja. Man auch begleitet. Das sind so Momente, wo man in...
Aber mir kommt jetzt, sagt man, du hast gesagt, die Lust an der Traurigkeit, sagt man über Melancholie nicht auch manchmal die Krankheit zum Tode?
Die Krankheit zum Tode?
Ja.
Das ist ja quasi das Gegenteil von der Lust an traurig sein.
Also, dass du, das ist jetzt gefährlich, ne? Die Spontanität führt uns nochmal in den Abgrund.
Diese
Folge
strotzt. Ist das eine kommt diese Definition her? Von Camus oder von wem?
Ich weiß es nicht.
Diese
Folge strotzt vor Halbwissen.
Die Krankheit des Todes, wo ich jetzt mich frage, ernsthaft, Olli ist schon voll abgetriftet.
Wir gucken mir gerade schon Sinéad O'Connor an.
Ich glaube, wir holen uns ChatGPT in die Runde demnächst als Dauergast.
Also auf jeden Fall keiner der Gedanken, die hier geäußert worden sind, sind abwegig. Es ist alles voll auf dem Thema. Und wir, ich meine, ich verstehe nur den nicht. Ich verstehe nicht, was du gerade gesagt hast. Krankheit des Todes.
Die Krankheit zum Tode.
Zum Tode. Also das heißt, du wirst wieder gut und dann stirbst du, oder also, was heißt das?
Du bist krank und bist tot.
Ja,
das ist, also es ist die, oft so.
Du erkrankst an der, ich weiß nicht, aber das über
Melancholie. Dass die Melancholie dich krank macht, sozusagen.
Nein, es ist die Krankheit selbst. Also es ist...
Ist Melancholie als Krankheit ausgeschrieben? Ich dachte, das sei eine eher eine Gefühlsbeschreibung.
Nee, ist es nicht, aber es ist mal, glaube ich, ich muss...
Wenn du dauermelancholisch bist, dann bist du depressiv.
Ja,
das glaube ich auch. Das ist meine, die Schwelle, da bist du woanders.
Ich meine, das ist so ein irgendjemand hat das mal als Krankheit zur... Die Krankheit zum Tode.
Oh, ich bleib bei Olli.
Ich bin hier heute die ganze Zeit am Googeln.
Lust der Traurigkeit.
Nein, ich finde die Lust an der Traurigkeit viel, viel schöner. Und das trifft es für mich auch viel, viel besser.
Die Krankheit zum Tode. So, heute richtig lustig mit euch. Mann. So, die Krankheit zum Tode. Das gibt es einen Sören Kieke Kierkegaard oder sowas.
Ach, Søren Kierkegaard, ja, der dänische. Das passt, gewesen. Weil der erste Existenzialist eigentlich war.
Ach du gute Güte, jetzt haben wir mal eine richtige Kurve geschlagen, ja. Alter.
Däne, genau. Und der ist sozusagen in der Linie vor Sartre und Camus, wenn ich das richtig noch erinnere.
Kierkegaard. Ja, das erinnerst du richtig.
Stimmt. Das ist richtig. Du kriegst da hinten von ChatGPT alles bestätigt, ja. Was du schon weißt. Toll. Ja, genau.
Kierkegaard, von dem stammt der schöne Satz, die Philosophen haben recht, dass man das Leben vom Ende her begreifen muss, aber sie vergessen, dass man es vorwärts leben muss.
Ach, schöner Satz.
Ja. Ja, nur auf Dänisch klingt es wahrscheinlich noch besser.
Das Gölle Wilde.
Smørre brød. Nee, das war Schwedisch. Gut, ja. Smørre tød.
Jetzt können wir von den Dänen zu den Finnen kommen, von denen man ja, was mich erstaunt, von denen man sagt, die seien glücklich und gleichzeitig haben sie die höchste Suizidrate.
Ja. Ja.
Was ich interessant finde. Mhm.
Glücklich von uns gegangen.
Also, wollte gerade sagen, ja, melancholisch verabschiedet.
Wahrscheinlich sind sie im Sommer, den wir heute nicht haben, glücklich und im Winter unglücklich.
Tja.
Ja, es ist auch noch ein bisschen dunkler da. In Finnland.
Ja.
Ja, kann ich beurteilen. So gut kenne ich die Finnen nicht. Aber es stimmt schon, es ist ein melancholisches Volk.
Ja, glaube ich auch.
Also, das wäre ja im Rückschluss dann Melancholie gleich höhere Suizidrate. Ist das nicht eher Depression oder
so? Also ich glaube, ja, aber Dauer hatten wir gerade. Dauermelancholie artet vielleicht in Depressionen aus. Und man wünscht sich dann schnell dem Teil zu sein, dem man nachtrauert. Vielleicht. Und schneidet die Pulsadern nicht mehr quer, sondern längs auf.
Wir haben ja auch viele Rituale, ne? Sauna
ist halten
sich auch an dem fest.
Stimmt. Ja, ja. Was kann man denn gegen Melancholie machen, wenn man das nicht möchte?
Geselligkeit.
Ja,
ich denke auch.
Geselligkeit hat ja auch
analoges was. Empfinden. Ja. Also ich glaube, mit den digitalen Dingen entkommst du dem nicht wirklich, weil es nicht so sinnstiftend ist wie ein analoges.
Du kannst ein Computerspiel spielen. Super, ich glaube.
Ja? Interessanter Punkt. Ist im digitalen Zeitalter, nimmt Melancholie zu? Also,
oder ab, ich weiß es nicht. Ich habe keine Statistiken dazu im Kopf.
Meine Hypothese wäre, sie wird stärker unterdrückt, dieses Gefühl. Es wird weniger stark zugelassen, aber es ist da.
Ich glaube, aber bei wem? Bei den Jüngeren oder bei den Älteren?
Ja, Melancholie? Melancholie
bei den Älteren.
Also vielleicht bei den Jüngeren gedacht, ne? Also nach dem Motto, ich kann melancholisch ja auch nur sein, wenn ich mal irgendwas gehabt habe, dem ich nachtrauere oder an das ich zurückdenke, ja, mit weinendem Auge. Insofern weiß ich gar nicht. Ne? Also ich glaube, die Depression nimmt ja zu, aber depressiv kann man ja aus verschiedenen Gründen sein. Ne? Zum Beispiel die generelle Unzufriedenheit oder generelle Ziellosigkeit. Aber Melancholie ist ja ein bisschen im Verhältnis zu Depression, heißt ja, ich habe irgendwann mal was gehabt, dem ich nachtraue, ob die Omi gestorben ist, die ich mochte, ob irgendwas, ne, however, irgendwas, ob ich eine Beziehung hatte, der ich nachtraue, hat ja oft was mit Menschen zu tun, Melancholie.
Oder Haustieren.
Oder oder lebenden Dingen.
Familienmitgliedern.
Ne? Also Bäume seltener wahrscheinlich, aber sagen wir einfach mal Familienmitglieder im weitesten Sinne. Ja.
Das ist interessant.
Womöglich, der Ritterschlag, das ist interessant.
Womöglich ist die Depression hat gar nichts mit Menschen zu tun. Weil sie keine Rolle mehr spielen. Es ist so sinnlos, das ist jetzt sehr platt, ne?
Wie?
Wahrscheinlich auch unwissenschaftlich.
Ich verstehe den jetzt
nicht. Das ist so, Depression ist vielleicht eher was im Framework. Also ja. Ich passe nicht ins Framework.
Ja.
Als Melancholie, die eher was mit Beziehung zu tun hat. Ja, ist sehr wissenschaftlich hergeleitet. aber es fühlt sich so an, als ob wir recht haben.
Fühlt sich so an, ja, genau.
Ja. Ja. Tja. Ich hab einen Mückenstich, der juckt verdammt nochmal. depressiv oder melancholisch.
Draußen sind keine Mücken. Man hatte vor 30 Jahren und war das.
was ist das Gegenteil von melancholisch? Nee, ganz ehrlich, was ist das Gegenteil von melancholisch, wenn ich den Mückenstich jetzt loswerde und mich drauf freue auf die Zeit danach?
Freude am Glücklichsein. Das ist dann Euphorie.
Früher gab es noch Sonnenstiche, heute gibt es nur noch.
Willst du da mitgehen?
Die Zuversicht.
Zuversicht. Ja, Zuversicht. Melancholie, Zuversicht. Ich glaube, das passt gut als Paar. ja. gegenüber. Es,
ja.
Und wisst, es ist lustig, dass wir über diesen Begriff reden, weil ich erinnere noch back in the days, Anfang 2000, als wir diese große Musiksuchmaschine gebaut haben, da war genau diese Begriffs, weil wir ja auch Musik mit emotionalen Begriffen kategorisiert hatten. Und da kam dieser Begriff, Melancholie war schon ein Begriff, den man diskutieren musste, wie der verwendet wird, in welchem Kontext, ne? Und wie er sich musikalisch widerspiegelt. Das war sehr interessant. Also insofern danke für dieses Thema. Das fällt mir gerade ein. Das war wirklich damals ganz ein ganz wichtiger Punkt. Deshalb haben wir so ganze Komitees gebildet, wo wir wirklich diese Diskussion, die wir geführt haben, nicht vielleicht ganz so philosophisch und gesellschafts
Aber es kommt. Erinnert ihr euch noch an, wie ist er denn noch? Der sagte, die Spiritualität, die Religiosität kommt wieder. Das sind lange Wellen. Und ich musste so manches Mal dran denken, weil ich glaube, dass dieses KI-Zeitalter uns bewusst macht, dass wir mehr ist, dass wir auch spirituelle Wesen sind. Also wir sind keine Menschmaschine, sondern wir sind...
Du hast gerade zwei in einen Begriff, du hast Spiritualität und Religion in einen Topf geworfen, da passen sie nicht hier rein, meines Erachtens. Also Spiritualität und Religion sind für mich zwei unterschiedliche Dinge.
Können sie aus einer selben Sehnsucht herauskommen?
Geht aber zusammen.
Das bestimmt, aber sie haben unterschiedliche Regeln, ja. oder vielleicht die eine hat weniger, die andere hat mehr.
Das werden wir uns fragen, wer wir eigentlich sind, woher wir kommen, wohin wir gehen und so weiter. Aber wenn wir mit KI zusammenleben, werden wir uns das fragen.
Ja, aber fragen wir uns das nicht schon immer?
Ja, aber noch stärker.
Okay.
Ich glaube, wir werden, du meinst, wir werden wir kommen sehen, in eine Identitätskrise. Dass das Materielle, dass das Physische und Physikalische nicht das ist, was uns ausmacht, weil es da etwas gibt, was mit uns lebt, aber dann irgendwie in gewisser Weise überlebt.
Es gibt auch was uns überlebt und was durch uns lernt, was uns replizieren kann.
Mhm. Da bin ich jetzt aber nicht der Ansicht. Ich glaube, dass wir immer noch über vieles nicht genug Bescheid wissen, um das wirklich zu... Also das ist du hast eigentlich die Frage aller Fragen. Wer sind wir, woher kommen wir, was soll's? Ich meine, das ist ja die...
Und deine Lieblingsfrage?
Ja, Moment, das kommt ja gleich. Die ist ja jetzt schon impliziert in dem ganzen Dings. Aber mit der Frage beschäftigen wir uns ja seit Anbeginn unseres Denkens oder unseres Podcasts. Gott, schon so lange?
Still anyway. Stunde null.
Ja, es war die Stunde null mit der Zeit.
Nein, aber ich glaube, das ist wirklich, es ist wichtig, nochmal zu trennen. Für mich Spiritualität eher die Offenheit gegenüber den What the Nose to be Fuck Dingen. In vieler Hinsicht, und Religion ist eben ein Rahmen, den wir uns suchen, um uns in diesem unerklärlichen spirituellen Raum zu orientieren. Also insofern, da passen wir zusammen, aber ich glaube, dass man spirituell sein kann und nicht unbedingt religiös sein muss.
Nein, um Gottes Willen, das habe ich auch nicht insofern, gesagt. Aber ich glaube, dass das die Nische ist, in die, was heißt Nische? Nische ist falsch, aber dass das sozusagen das Refugium ist, wo wir sagen, okay, das ist... Das unterscheidet uns.
Also es gibt ja jetzt gerade so einen Trend.
Ja, unser Wunsch, unsere Sehnsucht.
Dass das ab und zu so auf Instagram und die Social Media Themen guckt, da gibt es jetzt diese ganzen Gurus, ne? Also ich habe ja so eine Einstellung, also zu Gurus und so allerlei diverser Coaches, also bitte nicht persönlich nehmen. Aber es gibt viel Spreu und ein bisschen Weizen. Und diese Gurus sind gefühlt, also Coaches, die es nicht geschafft haben, also da sind so richtige Zauberer dabei, ne? Also die zerstören mein Karma komplett. Wenn du lese, was die schreiben, das sind teilweise wirklich Hardcore-Auffassungen, die dann irgendwie so ein pseudo-esoterisches Gewand gehüllt werden. Wild.
Ne? Absolut.
Also das,
absolut. Ja, aber Olli hat gerade unsere Quote halbiert.
genau, stimmt.
Obwohl das,
aber wo liegt es doch?
Wollte März auch mal.
Nein, und ich denke, die, ja genau. Und die uns zuhören, sind natürlich auf der Sonnenseite des Lebens, das ist doch klar. Sonst würden sie ja nicht uns zuhören. Würde ich mal so sehen. Weil, wenn man es nicht mag, macht es sich. Ja, Olli, mach dieses berühmte, jetzt ist auch gut.
Jetzt auch mal gut. So. Ist noch ein wildes Schlusswort.
Haben wir was vergessen? Ritualen zurückzukommen.
Ganz bestimmt. Und wie gesagt, das war ja schon vorher klar.
Wir müssen nochmal uns treffen.
Ja. Wir müssen mal wieder treffen.
Ja, diese ganzen Zweckbuddhisten hier. Gut. Aber das?
Alles klar. Ciao.
Tschüss.